So, da steht bei mir, ich soll euch guten Morgen sagen, das habe ich aber ja schon gemacht. Ja, also, ich darf jetzt die Predigt machen und wir sind ja so in einer, ich sage mal, losen Predigtserie, in der wir so den Matthäus durchgehen. Es ist so, wir haben heute keinen Kindergottesdienst. Ihr wisst ja, wir sind bei den Kindern wirklich etwas in Not, bei den Leitern, dass wir dort etwas zu wenig haben. Und jetzt haben wir es diesen Sonntag in den Ferien nicht geschafft, ein Team zusammenzustellen. Die Kinder haben das schon begriffen. Sie dürfen, wenn sie wollen, nach hinten gehen, etwas spielen oder auch hier sein, wie ihr lieber wollt. Ja. In dieser losen Serie, in der wir in Matthäus sind, der Matthäus, der beschreibt ja die Geschichte von Jesus, da kommen wir jetzt an einen spannenden Ort, nämlich an die Bergpredigt. Die Bibelkönner unter euch, denen sagt diese Predigt etwas, das ist so eine der längeren, oder ja, einer der längsten Reden, wenn nicht die längste Rede, die Jesus so gehalten hat. Die Situation ist ja folgende: Jesus wurde getauft, dann war er mal 40 Tage in der Wüste und nachher ist er wieder in seine Heimatregion gegangen und hat dort angefangen zu predigen, Kranke zu heilen, und das hat ziemlich Aufsehen gegeben. Es sind ganz viele Leute aus dem nahen Ausland, aus Jerusalem, also sogar aus der Hauptstadt. Also müsst ihr euch vorstellen, das wäre wie wenn die Zürcher hier hinkommen würden, oder die Berner, Hauptstadt eigentlich, hier hinkommen, in die Provinz kommen, weil da etwas richtig Großes geht. Das ist also etwas Ungewöhnliches. Also die sind extra zu diesem Jesus gekommen, weil man gemerkt hat, da ist etwas Spezielles. Und jeder hat gewusst, oder viele werden es noch wissen, an der Taufe, da wurde Jesus von Gott gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Also eine Stimme kam vom Himmel und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Der ist speziell. Bei den Juden war das auch klar, hey, das ist der Messias. Diese Person, auf den wir schon lange warten, der Retter von uns. Und jetzt ist ja spannend, jetzt sind alle Zutaten zusammen. Also, der Retter ist hier, er hat sich einen Namen gemacht, eine große Volksmenge ist hier. Was macht jetzt dieser Retter? So das Naheliegendste, und in den letzten 200-300 Jahre oder so 200 Jahre vor Jesus gab es auch immer wieder solche Personen, die haben dann diese Volksmenge genommen und haben einen Aufstand angezettelt und haben es, zum Beispiel die Makkabäer, haben es dann geschafft, auch sich von den Herrschern zu befreien und richtig ein jüdisches Volk oder Gebiet wieder zu sein und sich selbst zu verwalten. Und ich denke, die allermeisten haben das jetzt erwartet. Jetzt sind wir eine Volksmenge, wir haben einen Anführer, der ist gut, dem gehen wir nach. Und jetzt macht Jesus aber etwas ganz Komisches. Es steht, Jesus ging. In den meisten Übersetzungen steht, er ging auf einen Berg. Man könnte auch übersetzen, er ging ins Bergland. Also auf jeden Fall ging er in eine einsame Gegend. Das ist ja spannend. Also der geht jetzt nicht zum Zentrum der Macht nach Jerusalem oder irgendwo hin, sondern er geht mal weg. So musste sich jeder entscheiden, ja, gehe ich jetzt mit, nehme ich diesen Aufwand auf mich, folge ich ihm. Und dann macht er etwas wahnsinnig Unspektakuläres. Er setzte sich hin und er fing an zu lehren. So, das Hinsetzen und Lehren war in der damaligen Kultur so das Normale, wie man gelehrt hatte. Und er fing an zu lehren vom Reich der Himmel. Also von seinem Reich, das jetzt kommen wird. Er hat sozusagen sein Regierungsprogramm vorgestellt, könnte man sagen. Und ich werde jetzt, das sind 3 Kapitel in der Bibel, also das ist eine relativ lange Predigt, die er da macht. Und man könnte über fast jeden Vers eine ganze Predigt machen. Aber dann wären wir ja noch hier, wenn ich pensioniert werde, mit diesem beschäftigt. Darum habe ich mir überlegt, wir machen mal die ganze Predigt von Jesus so einfach in einem Gottesdienst durch, dass wir mal so einen roten Faden habt. Und ihr könnt ja dann zu Hause jeden Vers einzeln schön noch kneten, die euch anspringen und so weiter. Aber ich probiere euch mal so einen roten Faden über das Ganze zu geben. Und als ich so vorbereitet habe, war mein erster Gedanke, ja, da kannst du ja nichts falsch machen, wenn du einfach eine Predigt von Jesus nachbetest. Also was gibt es Besseres? Und der zweite Gedanke war, ja, da kannst du ja nichts richtig machen. Da kannst du ja nur versagen, wenn du von einem so großen Prediger eine Predigt predigst, da kannst du ja nur versagen. Und ihr werdet merken, dass zwischen dieser Spannung wir uns in dieser Predigt immer wieder bewegen werden. Einerseits ist es wunderbar, was wir sehen, was Jesus hier für uns bereit hat. Und auf der anderen Seite ist es aber für uns auch so unerreichbar, dass es auch etwas Angst machen kann. Und ich glaube, diese Spannung, die ist bewusst auch in dieser Predigt, die Jesus hier gemacht hat, angelegt. Ja, also, Jesus sitzt also hier und ihr sitzt ja jetzt auch hier und wir lassen uns einmal auf diese Predigt ein. Und er beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Und er fängt an mit einem Vers, mit einem Satz, der eigentlich schon unglaublich ist. Er sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich bin überzeugt, jeder, der dort saß, war richtig irritiert. Also Moment, den Armen im Geist, also denen, die eben nicht viel haben im Geistlichen. Also das wäre ja so das Gegenteil der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Das Gegenteil von denen, zu denen wir bis jetzt immer hochgeschaut haben. Warum sollen jetzt plötzlich nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten die Glückseligen sein, sondern die Armen im Geist? Und dann ist es ja eben sein Regierungsprogramm für das Reich der Himmel und er sagt ganz klar, also genau ihnen. Und dieses Wort ist so ein bisschen ausschließend. Also es betont wirklich eigentlich nur denen gehört das Reich der Himmel. Zum Glück waren damals ganz, ganz viele Leute sehr gut bewandert mit der Bibel und so ist ihnen sicher relativ schnell eine Bibelstelle in den Sinn gekommen. Das merke ich. Und zwar die folgenden. Da betet der David in den Psalmen, Gott, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also David, das war so der Held. Neben Mose war David so der Held damals bei den Juden. Und der betet selbst, hey, ich bin geistlich arm. Ich brauche einen beständigen Geist. Und genau um das geht es. Dass jemand kommt und sagt, ich habe es nicht schon, sondern ich bin bedürftig, ich bin eben arm. Arm im Sinne von, ich brauche Hilfe, ich komme sonst nicht heraus. Im Hebräischen, das Wort, das dort für arm benutzt wird, dort kommt das noch ein bisschen klarer heraus. Aus der Armut, so wie es ist, dort kommt man selbst nicht heraus, sondern da braucht man Hilfe. Und dann kommt eben im Alten Testament auch die Verheißung. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, steht im Hesekiel. Also was Jesus hier sagt, ist, hey, dieser Retter, von dem Hesekiel spricht, dieser Ich, der bin ich. Ich, Jesus, bin das. Ich werde euch das geben. Also dieser erste Satz, der kehrt schon einmal alles um, was die damalige religiöse Elite so gelehrt hat. Also wer bekommt das Reich der Himmel, wenn es dann kommt? Das sind die, die zugegeben haben, ich brauche diesen neuen Geist. Der nächste Satz, der ist nicht weniger erstaunlich. Glückselig die Trauernden. Also nur schon dieser Satz ist ja eigentlich paradox. Also die Trauernden sind ja gerade nicht glückselig. Die haben ja eben gerade nicht Glück. Aber Jesus schaut in die Zukunft und sagt, doch, wenn mein Reich kommt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Auch hier wieder das Alte Testament über den Messias, eben den Retter, wird gesagt, er wird trösten alle Trauernden. Also Jesus sagt hier noch einmal mit diesem Satz, hey, jetzt kommt der Messias, ich bin der Messias, ich bin der Retter. Leidende oder Trauernde hier, das ist das Wort, das meint eigentlich alle, die unter den Verhältnissen dieser Welt leiden, in irgendeiner Form. Das kann sogar sein, dass du unter den Verhältnissen leidest, an denen du selbst schuld bist, weil du selbst gesündigt hast und im Seich bist. Selbst denen spricht Gott das zu. Also auch hier, Jesus kehrt alles total um. Er sagt, hey, in meinem Reich wird es ganz anders werden. Es geht weiter. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist das Gegenteil von dem, was die Leute erlebt haben. Dort würde es eher heißen, glückselig die Gewalttätigen, denn sie werden das Land besitzen. Glückselig denen, die andere unterdrücken, denn sie werden reich werden. Aber genau so, das stimmt nicht. Jesus sagt, den Sanftmütigen wird schlussendlich das Land gehören. In meinem Reich wird es anders sein. Nicht der Unterdrücker, der Stärkste, sondern der Sanftmütige wird das Land erben. Auch der nächste Satz. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Also wer dürstet nach Gerechtigkeit? Ja, das sind all diese, die im Land nichts zu sagen haben. Oder die konnten damals vor Gericht gehen und wenn du dem Richter nicht genug bezahlt hast, dann hast du keine Gerechtigkeit bekommen. Oder wenn du nicht halt zu denen gehörst, die mächtig waren und du musstest gegen einen Mächtigen antreten, dann hat dir der Richter kein Recht gegeben. Ja, dann hast du Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Also die Umwelt, die hat etwas ganz anderes gesagt. Die Lebensrealität der Personen war ganz anders als das, was Jesus jetzt sagt, in meinem Reich. Im Reich der Himmel wird es anders sein, weil dort ist der nach Gerechtigkeit und hungert und dürstet, der wird gesättigt werden. Wenn Jesus regiert, wird er denen Gerechtigkeit geben. Glückselig den Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wie schön, wenn du jemandem Barmherzigkeit gibst und vielleicht Angst hast, dass du ausgenutzt wirst, weil du immer gibst und gibst, dass du selbst zu kurz kommst. Jesus sagt, in meinem Reich Kannst du Barmherzigkeit geben und du wirst nicht zu kurz kommen. Ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wisst ihr, Söhne Gottes damals war eigentlich ein Ausdruck für die Kaiser. Das waren die Söhne Gottes. Und das waren alles andere als Friedensstifter. Söhne Gottes damals waren die Herrscher. Die, die gewonnen haben, hat man Söhne Gottes genannt. Und Jesus sagt, in meinem Reich wird es ganz anders. In meinem Reich werden die, die Frieden stiften. Das ist eine nicht sehr auffällige Arbeit. Eine Arbeit, die so schnell wieder zerstört werden kann. Da braucht es nur einer, der wieder Streit anfängt. Es gibt so einen doofen Satz, zum Streiten braucht es immer zwei. Das stimmt gar nicht. Einer reicht. Er braucht nur noch ein Opfer. So schnell kann einem Friedensstifter seine Arbeit wieder kaputt gemacht werden. Aber Jesus sagt, in meinem Reich werden die Friedensstifter Söhne Gottes heißen. So wie die Kaiser werden die sein. Und er geht weiter und es wird eigentlich immer absurder. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also jetzt sagt er noch, hey, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du verfolgt wirst. Also ungerecht verfolgt wirst. Es gäbe eigentlich keinen Grund, dass du verfolgt wirst. Also du wirst nicht von der Polizei verfolgt, weil du 200 auf der Autobahn gefahren bist, das könnte man noch verstehen, sondern weil du genau das gemacht hast, was eigentlich richtig ist. Und er sagt, glückselig, nicht weil es alles wieder gut werden wird oder weil Gott die Verfolger alle umbringen wird. Nein, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn das Reich der Himmel kommt, dann werden sie die sein, die das besitzen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Jetzt wird er ganz persönlich und sagt, hey, wenn euch das widerfährt, und er weiß genau, Jesus ist jetzt am Anfang seiner Zeit, er weiß genau, die Personen, die jetzt hier um ihn sitzen, die er jetzt lehrt, denen wird das geschehen, wenn sie mit ihm gehen. Schlussendlich den 12, die er dann ausgewählt hat, die sind alle einen gewaltsamen Tod gestorben. Die haben das alle sehr, sehr fest erlebt. Und er redet sich ja ganz persönlich an und sagt, hey, auch wenn es ganz schlimm ist, ihr könnt glückselig sein. Ja, freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Er sagt, hey, die Belohnung, die in den Himmeln kommen wird, die wird so groß sein, dass das Leiden auf der Erde dagegen klein aussehen wird. So im Rückblick, wenn man drin ist, ist es ein bisschen blöd. Sehr unangenehm. Ja, nicht nur, ich habe jetzt etwas untertrieben. Nein, das geht in die Existenz. Ich glaube, darum redet Jesus hier plötzlich auch in der zweiten Person. Er redet zu dir, nicht mehr in der dritten Position, sie, er, sondern er sagt,